die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür.
Sprichwörtlich aus einer Schnapsidee ist die Münchner Gin-Destillerie The Duke entstanden. Der Firmengründer Maximilian von Pückler und ein Studiumskollege waren an einem Herbstabend 2007 zusammengesessen bei einem schönen Glas Gin Tonic und haben überlegt, was sie denn in Zukunft beruflich machen könnten. Und da sind sie auf die Idee gekommen, eigenen Gin herstellen zu wollen. 2008 gründeten die beiden dann die The Duke Destillerie, die heute ihren Sitz in Aschheim hat und zu den beliebtesten Gin-Marken in Deutschland gehört. Ich bin Max Eckert aus dem Arabella-Team und ich spreche jetzt mit Geschäftsführer Maximilian von Pückler. Er verrät uns, welche Herausforderungen es am Anfang gegeben hat, warum der Gin vor gut 10 Jahren ein verstaubtes Image hatte und wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu werden. Max, du hast Ende 2007 angefangen, Gin zu brennen. Wie bist du denn damals auf die sprichwörtliche Schnapsidee gekommen?
Das war ursprünglich ein ganz, ganz romantischer Ansatz. Ich habe mir damals mit dem Kompagnon zusammen, haben wir immer davon geträumt, was selbst mit unseren Händen zu machen. Und man muss dazu sagen, wir hatten von Tuten und Blasen keinen Schimmer. Aber mit viel Passion und Zeit waren wir gesegnet. Wir hatten beide mal Geschichte studiert. Und das führt jetzt nicht auf direktem Weg zur Schnapsbrennerei. Aber wir haben einfach mal aus dem Nichts heraus angefangen.
Du hast gerade eben gesagt, ihr habt Geschichte studiert. Was war denn so dein eigentlicher Karriereplan? Was wolltest du werden?
Da gab es unfassbar viele Ideen. Also was mich immer schon fasziniert hat, ist etwas selbst zu machen, auch etwas zu fabrizieren mit den Händen, wo man den langen Weg in der ganzen arbeitsteiligen Produktionskette im Blick hat und am Ende wirklich fühlbar haptisch ein Produkt in Händen hält. Das ist was sehr, sehr Befriedigendes. Und wir waren auch keine Kostverächter, einen guten Tropfen nicht abgeneigt. Insofern war das gar nicht so von der Hand zu weisen.
Hast du dann damals dein Geschichtsstudium überhaupt noch beendet oder hast du es abgebrochen sozusagen und direkt dich dem Gin gewidmet?
Ich habe das tatsächlich beendet. Ich meine, ich finde Geschichte ganz, ganz spannend. Für mich heißt Geschichte immer, schöne Geschichten zu erzählen. Und das ist im Prinzip, insofern setzt sich das jetzt fort, was wir machen, weil wenn man etwas macht wie wir mit so viel Handarbeit, dann muss man auch zeigen, was man macht. Und dazu erzählen wir auch gerne Geschichten. Und das sind die Leute zum Beispiel in der Destillerie herzlich eingeladen, sich die Geschichten anzuhören.
Du hast mit einem Kumpel angefangen. Wie habt ihr denn dann den ersten Gin hergestellt und wo war das?
Das war in einem wunderschönen Münchner Hinterhof in der Max-Vorstadt, in der Barerstraße. Und wir sagen immer gerne, es ist die romantische Phase, weil wir wirklich nicht genau wussten, wie das Ganze vor sich geht. Also wir waren mit viel Begeisterungsschwung, haben wir angefangen, haben dann aber gemerkt, dass es eine Herausforderung ist und dass es sehr viel schwieriger umzusetzen ist, als wir eigentlich dachten. Also da war eine lange Experimentierphase.
Dann Max, du hast gesagt, von Tuten und Blasen eigentlich keine Ahnung. Wie habt ihr denn überhaupt gewusst, wie man jetzt einen Gin brennt? Woher hattet ihr die Infos?
Also wir haben erstmal einfach angefangen loszulegen. Wir haben uns mit Equipment eingedeckt und haben uns tatsächlich dann mit einer alten Kupferschmiede in Verbindung gesetzt, die uns wirklich zu sehr, sehr, sehr fairen Preis eine handgemachte kleine Destille gefertigt hat. Damals war das noch nicht so ein Boom-Sektor. Ja, und dann haben wir einfach mal angefangen, ich sag mal, von der Muse geküsst und das ging gnadenlos schief. Also wir waren zwar schwer überzeugt davon, dass das ein guter Tropfen ist, wir haben ihn glücklicherweise der Welt vorenthalten und dann kamen die nächsten Schritte. Also damals war wenig Literatur in dem Bereich vorhanden und die paar Destillateure im Gin-Bereich, also die allesamt aus Übersee kamen, die haben natürlich hinterm Berg gehalten, da hat keiner seine Pforten geöffnet. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir einen alten Meister gefunden haben. Der hatte damals schon 50 Jahre Spirituosenindustrie auf dem Buckel, also wirklich ein wandelndes Lexikon, ein toller Typ, Rainer Hoppe. Und der hat uns schon geholfen, wirklich die Feinheiten auf die hinzuweisen, hat uns Industrietechnik gezeigt, hat uns viel sensorisch geschult. Und mit dem konnten wir dann wirklich ein anständiges Produkt zutage fördern.
Wie ist da der Kontakt zustande gekommen?
Ganz ehrlich, wie so bei so vielem im Leben, durch ordentlich Mundpropaganda. Wir haben mit jedem gequatscht, der nicht bei 3 auf den Bäumen war. So haben wir auch angefangen. Wir hatten einfach kein Kapital und wir waren eine Mischung aus Begeisterung und Verzweiflung, weil wir nicht weiterkamen. Und dann ist der uns über den Destilleriehersteller eigentlich empfohlen worden. Er sagt, ich habe da einen super Typ, der kann euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Der hat wirklich in vielen Bereichen sehr, sehr umfassendes Wissen und das hat uns echt geholfen damals.
2008 hast du dann The Duke gegründet, wo wir jetzt gerade eben sitzen. Damals war ja Gin noch nicht ganz so angesagt wie heute, oder?
Wir sprechen immer ganz gern vom Dornröschenschlaf. Gin war mal eine große Nummer und musste nur wach geküsst werden. Das war am Anfang auch nicht so einfach, weil die Leute haben gesagt, nee, Gin, kein Mensch trinkt bei uns Gin. In der Gastro haben ein paar befreundete Bartender gesagt, weißt du was, stellst du mal eine Kiste hin, aber mal schauen, wie lange die hier hält. Und man musste das wieder so ein bisschen zum Leben erwecken. Also ganz viel gegenüber Verkostung und ein bisschen Hintergründe zu erklären. Das Schöne an Gin ist, das macht es ein bisschen einfacher, ist, dass es eine sehr, sehr vielseitige Spirituose ist. Also die funktioniert mit bitter, mit süß, mit sauer in Kombination damit. Ist also auch eine sehr gut mixbare Spirituose.
Was hat dich dann damals so zuversichtlich gemacht, diesen alten, verstaubten Gin wieder auf Vordermann bringen zu können?
Da kommt dann wieder der Historiker ins Spiel, weil was man als Historiker, glaube ich, als erstes lernt, ist, dass Dinge dazu neigen, sich zu wiederholen. Und deswegen spreche ich auch ganz gerne von der Renaissance des Gins. Der Gin hat eine 400-jährige Geschichte auf dem Buckel, die ist durchaus nicht nur großartig, also war früher tatsächlich mal eine arme Leute-Spirituose. Gibt es ganz tolle Bilder aus England, die zeigen, was für schreckliche Verwerfungen der üble Sprit, das muss man sagen, den die Leute früher getrunken haben, so angerichtet hat. Hat sich natürlich viel verändert und deswegen hatte ich irgendwie ein Gefühl, es macht auch mehr Spaß, ein Produkt aus der Taufe zu heben, was noch nicht in aller Munde ist. Das hat sich ja jetzt gründlich geändert.
Wir haben gesagt, 2008 ging es los mit The Duke in einem Hinterhof in der Maxvorstadt. Wie war das damals? Wie viel Gin wurde da schon produziert? Wie habt ihr das an den Mann gebracht?
Also wir haben angefangen mit 100 Flaschen. Und da wurde jede Flasche von Hand abgefüllt, verkorkt, versiegelt, etikettiert. Das war ein Riesenschritt, alles von Hand zu etikettieren noch. Ja, von Hand destilliert sowieso und die ganzen anderen Produktionsschritte. Wir waren die berühmte eierlegende Wollmilchsau, weil wir haben dann auch angefangen, die erste Rechnung zu schreiben. Wir hatten von wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht den blassesten Schimmer. Also ich wusste noch nicht mal, wie man eine Rechnung schreibt. Das Schöne ist, und deswegen hat das Ganze auch funktioniert, weil wir auf relativ geringem Niveau das Ganze unter dem Radar sozusagen entwickeln konnten, bevor überhaupt das Thema Gin in aller Munde war. Und so hat das dann so auch durch, ja, wie wieder über Mundpropaganda so seine Kreise gezogen. Also man hat erstmal so im Freundeskreis sich rumgesprochen und dann natürlich war die städtische Lage auch nochmal ganz prägnanter Punkt. Ich meine, du musst dir vorstellen, wenn er einen Sattelschlepper anhält für Flaschen oder jemand mit 25 Kilo Wacholder-Säcken durch die Gegend läuft oder allein schon dieses, ich sag jetzt mal, dieses Parfüm, diese Düfte, die aus der Destillerie rauskommen, diese Schwaden, die machen aufmerksam. Und ja, so hat das seine Kreise so ein bisschen gezogen.
Und ich habe mir sagen lassen, die ersten Flaschen, die ersten abgefüllten Ginflaschen, hast du mit dem Fahrrad zu den Kunden geliefert, stimmt das?
Mit dem Fahrrad, mit der Sackkarre, manchmal auch nur zu Fuß, im direkten Umfeld. Da hatte ich so ein kleines Fitnessstudio dann inklusive, was gar nicht so schlecht war. Aber das waren die kurzen Wege, es hat sich angeboten. So haben wir uns Lieferkosten gespart. Und man hat ja alles selbst gemacht. Also es war, deswegen spreche ich auch immer gern von romantischer Phase, weil da es war die Möglichkeit noch, alles selbst zu machen, wirklich auf allen Bereichen.
2016 seid ihr dann hier nach Aschheim rausgezogen. Warum ging es denn von der Münchner Innenstadt weg?
Das hatte ehrlich gesagt ganz praktische Gründe. Wir sind aus allen Nähten geplatzt. Also es ist eh eine Schnapsidee und zwar eine buchstäbliche mitten in der Stadt. Wirklich in einem Wohngebiet, wo Trambahnen vorbeifahren, wo reger Verkehr ist, eine Produktionsstätte zu gründen. Das ging, solange das alles so klein und niedlich war, aber wir haben dann angefangen, Lager anzumieten. Dann haben wir die ganze Abfüllung, Etikettierung, Verpackung und all diese Schritte, die wir auch selber gemacht haben und die Logistik. Dazu haben wir dann unterirdisch einen Keller angemietet. Da musste erstmal Tonnen jeden Tag von A nach B hoch und runter gelangen werden. So eine Palette Flaschen, die wir jetzt angeliefert bekommen, die wir einfach hinfahren an eine Stelle. Die wurde früher erstmal abgebaut, aufgebaut, woanders hin. Das war verrückt. Das war letzten Endes ging das nur, weil wir alle auf geringstem Niveau gelebt haben, von viel Begeisterung getragen. Aber wir sind jetzt sehr, sehr froh, dass wir jetzt was Schönes gefunden haben, was sozusagen auch der ganzen Sache würdig ist. Wir haben eine wunderschöne alte Backsteinbrennerei gefunden, haben auch wirklich lange gesucht in München, ist ja ein teures Pflaster und ist nicht so einfach, weil meistens wird es von Investoren gespielt und ist damit unbezahlbar. Und wir wollen ja sowas Altmodisches wie Produktion hier wirklich vor Ort in München machen. Und da haben wir nicht direkt in München, aber dafür Downtown Aschheim, eine wunderschöne alte Backsteinbrennerei, die witzigerweise vorher auch noch Kartoffeln gebrannt hat. Insofern, da schließt sich der Kreis und ja, wir fühlen uns da sehr wohl.
Und hier der Standort in Aschheim, der wird auch gern Gläserne Destillerie genannt. Was hat es denn damit auf sich?
Also das war eine unserer Ursprungsideen, dass wir zeigen, was wir machen. Deswegen haben wir es ja auch in der Stadt gegründet, dass wir möglichst viel Transparenz haben. Davon leben wir auch. Also das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn der Kunde in den Laden geht und sieht nur ein weiteres austauschbares Produkt, der braucht eine Geschichte dazu. Der muss die Leute kennen, der muss die Nase sehen. Und deswegen reißen wir die Pforten auf und haben das tatsächlich, also wirklich auch buchstäblich, mit großen Glaswänden abgetrennt, dass man wirklich sieht, wenn die Zitronen frisch geschält werden, wenn die Flaschen abgefüllt werden, wenn wir eine Ausmischung haben, dass man einfach einen Bezug aufbaut, dass es nicht völlig anonym ist und die Leute sehen ein bisschen, was dahinter steckt.
Wie wird denn Gin generell gemacht? Was braucht man alles dazu?
Gin, das ist tatsächlich ein relativ weites Feld. Ein Gin ist erstmal ein Gewürzbranntwein. Bestimmte Note ist meistens der Wacholder und da hört es aber schon auf. Es gibt Gins, da ist wirklich eine riesen Bandbreite an Aromen und Geschmäckern. Die sind so unterschiedlich, wie ich finde, das kann man immer ganz schön vergleichen mit Tees. Ja? Da gibt es ja auch rauf und runter, was man im Prinzip in das heiße Wasser wirft. Das kann man damit an Aromen erzeugen. Und so ähnlich ist es hier. Alles, was man sozusagen in Alkohol löslich ist, das kann man einsetzen. Wir haben tatsächlich also erstmal eine Gin-Variante, mittlerweile haben wir drei, weil wir gemerkt haben, die Geschmäcker sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einen sehr, sehr ursprünglichen, sprich Wacholder betonten, das ist ein Wacholder-Booster, weil der Wacholder im Prinzip ein so spannendes Gewürz ist, was gar nicht so viel braucht. Und dann haben wir das Gegenteil davon, eine sehr, ich sag es mal, spitz parfümierte Variante, wo Tod und Teufel an Gewürzen und Kräutern und Aromen sich rumtreiben, was sehr floral und blumig ist. Das ist ganz witzig. Es schmeckt natürlich auch unterschiedlichst dann in der Mischung.
Bei euch wird der Gin noch mit sehr viel Handarbeit hergestellt. Was ist denn generell so das Besondere am The Duke?
Ich glaube, man darf vorneweg schon mal sagen, dass wir begreifen uns ein bisschen als Pioniere in der deutschen Gin-Landschaft. Also wirklich 2008, gab es gar nichts in dem Bereich. Und so werden wir hoffentlich auch ein bisschen wahrgenommen und wollen so ein bisschen auch so moderner Klassiker sein. Also wir haben tatsächlich eine relativ klassische Rezeptur. Das heißt, das ist erst die Mazeration, die Auslaugung der Gewürze und dann die Destillation. Das ist ein klassischer Weg. Mit unserem Duke Classic, mit dem wir jetzt wirklich seit 11 Jahren jetzt auf dem Markt sind, haben wir, glaube ich, einen Gin, der zwar einerseits einen starken Wacholder hat und auch eine Gewürznote, eine gewisse Komplexität, aber auch nicht zu blumig ist, also schon eher nah am den Ursprüngen ist.
Bio-Qualität ist euch wichtig, regionale Zutaten sind euch wichtig. Woher bezieht ihr denn diese Zutaten?
Das ist unterschiedlich, weil wir sehr viel Gewürze haben. Nur zum Beispiel, also in unserem Duke Classic haben wir 13 Gewürze. Da gibt es sowas wie Hopfen und Malz. Also das ist tatsächlich nicht nur ein Werbegag, weil Hopfen hat eine tolle Aromatik. Weiß man ja mittlerweile von den verschiedenen Biersorten und Pale Ales, die auf dem Markt sind. Eine schöne Fruchtnote, das Malz zum Beispiel ist ein schöner Weichmacher. Die kann man hier toll regional, da sind wir wirklich im Epizentrum, wo man beste Qualitäten bekommt. Bei anderen Zutaten, wie zum Beispiel Lavendel, sowas kriegen wir aus Südfrankreich, oder unsere Wacholderbeeren, die brauchen ein bisschen mehr Sonne. Wacholderbeeren kriegen wir so aus dem Mittelmeerraum, Italien, Kroatien, unterschiedlich. Und da haben wir verschiedene Lieferanten und das müssen wir immer abklären. Aber grundsätzlich klar, wir wollen hier regional bleiben. Wir profitieren von dem Regionalen. Wir profitieren davon, wenn der Kunde, wenn ihm nicht egal ist, was er gerade trinkt. Ich glaube, das ist ein Kreislauf, das ist auch ein sehr gesunder Kreislauf, weil man kann uns auf die Finger schauen und findet das entweder gut oder nicht. Also man hat schon große Transparenz hier.
Was kostet denn so eine Flasche Gin bei euch?
Die Flasche Gin kriegst du bei uns für 30 Euro. Damit waren wir damals vor 11 Jahren eher im teuren Segment, weil das, was an Gin unterwegs war, das war meistens Industrieware. Es hat sich jetzt viel getan im Gin-Bereich und jetzt mittlerweile gibt es viel, viel teurere Varianten, die für einen kleinen 0,5 Liter Flaschen abgefüllt werden. Ist alles legitim. Wir wollten nur sagen, okay, es ist ein Premium-Produkt, hier ist Handarbeit, das braucht seinen Preis, aber es braucht auch keinen völlig abgehobenen Preis. Es muss ein Preis sein, der dem Kunden danach noch Spaß macht, wenn er sich ab und zu den gönnt. Also deswegen versuchen wir, eine moderate Preis-Leistungspolitik zu machen.
Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt hier am Standort?
Wir sind mittlerweile 25 Leute. Wir brauchen auch wirklich jeden Einzelnen davon. Das liegt daran, wir sind ja nicht nur reiner Produktionsbetrieb. Wir müssen auch noch, wir haben eine große Verwaltung, wir haben eine Logistik, die dahinter steckt. Wir machen sehr, sehr viel selbst. Wir haben Marketing, Vertrieb natürlich, was man auch braucht, einen großen Verwaltungsbereich, weil das sehr, sehr komplex ist. Also Produktion in Deutschland ist natürlich schon eine Herausforderung. Es gibt wahnsinnig viele Regularien, die es unfassbar teuer machen. Ich sage nur hier, nur Stichwort Brandschutz, da können, glaube ich, einige mitreden, bei diesem alten Gebäude das herzurichten und wieder fit zu machen. Das hatten wir auch nicht von Anfang an auf dem Schirm. Und da braucht man schon viele strampelnde Hände und Füße, um den Laden am Laufen zu halten.
Und ihr bildet auch mittlerweile selber aus. In welchem Bereich denn?
Das ist wirklich eine schöne Sache, weil da schließt sich der Kreis. Ich meine, wir haben als völlige Amateure angefangen und hatten den Anspruch, wirklich ein Spitzenprodukt herauszubringen. Und nach langer Zeit, die hatten wir glücklicherweise, hatten keinen Stress. Diesbezüglich haben wir das auch geschafft. Jetzt ist es so, dass wir jetzt mittlerweile 3 Auszubildende ausgebildet haben und 2 machen jetzt den Meister auch noch hinterher. Das war auch so nicht vorgesehen. Da braucht man wirklich auch eine Sondergenehmigung von der IHK. Also bis dato gab es nichts im Münchner Bereich noch, was Destillateursausbildung gab. Das war ein völliger neuer Zweig, der gegründet wurde. Das Schöne ist, dass wir jetzt auch das Wissen ein bisschen in der Region halten, dass wir es ausbauen. Also wir machen mittlerweile über den Gin ganz, ganz viele schöne Destillate und Produkte im Lebensmittelbereich. Darüber hinaus, weil uns kribbelt es unter den Fingernägeln. Wir sind neugierig, wir haben auch Lust drauf. Und deswegen in eigener Sache haben wir da eben mehr in das Wissen gesteckt.
Wo würdest du euch denn einordnen auf dem Gin-Markt, sagen wir mal deutschlandweit oder auch weltweit?
Wir sind, also ganz klar, im bayerischen Segment sind wir am stärksten. Wir sind auch in Deutschland sehr, sehr gut vertreten. Wir waren ja schließlich auch früh dabei. Und dann natürlich rund um den Tellerrand. Also wenn man das so sehen will, Österreich, Schweiz sind noch ganz starke Märkte. In Europa sind wir ganz gut unterwegs. Und natürlich ist es immer witzig, wenn dann irgendein Freund in irgendeiner entlegenen Bar in Tokio sieht und dann uns ein Bildchen schickt, dann freut uns das immer besonders, weil wir die Wege dann auch nicht mehr nachvollziehen können. Aber ja, er zieht so seine Kreise.
Wenn jetzt junge Leute einen ähnlichen Traum haben wie du, vielleicht auch noch Studenten sind, ein eigenes Unternehmen führen wollen in Zukunft, was sind denn so deine 2, 3 wichtigsten Tipps?
Also Tipp Nummer 1, mach keine Gin-Destillerie. Davon gibt es nämlich jetzt mittlerweile mehr als genug. Aber tatsächlich wollte ich auch auf was anderes hinaus damit. Die Leute neigen immer dazu, bestehende Konzepte, wo sie auch nicht wirklich hinterblicken, zu kopieren. Mein Ansatz wäre, wirklich mach etwas, was dir gefällt. Noch nicht mal, worin du nur gut bist. So schlimm ist ja, ein Fluch ist ja, wenn man in etwas gut ist, was man nicht liebt. Ja, gibt ja viele Leute, die sind in bestimmten Fächern hervorragend, haben aber null emotionalen Bezug dazu. Macht etwas, was ein bisschen, weil das hält länger vor. Weil es gibt in jedem Berufszweig einfach unschöne Dinge, durch die man muss, die zäh sind. Und dann hat man natürlich, muss man irgendwie überleben. Und das Monetäre, das sollte hinten anstellen, weil das ist dann irgendwann eine Folgeerscheinung. Klar, wir müssen auch Geld verdienen, sonst wäre es ein teures Hobby, was wir hier machen. Sonst ist es auch irgendwo künstlich. Also zum Authentischen gehört, dass wir uns selber ernähren können. Aber das würde ich immer hinten anstellen.
Max, dann sage ich vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch mit dir und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei The Duke.
Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich dabei sein durfte.
Radio Arabella.